Stett ist am Start und ich auch. Also alle Parameter sind da für eine neue Folge Distanz und Gloria. Wir sind bei Folge Nummer 7 mittlerweile angekommen. Die Lucky Number sozusagen. Stett, ich grüße dich und ich freue mich.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich bei uns an Bord von Distanz und Gloria heute. Mein Ehrengast, mein Spezialgast und gleichzeitig erster Offizier ist heute Robert Polas. Wie geht's dir?
Ja, gut, danke. Wieder. Ich hatte mich beim Umzug ein wenig verkühlt, offenbar letzte Woche. Aber ich habe den Schnupfen wieder abgelegt. Mehr war es auch nicht. Und jetzt geht's mir wieder fantastisch. Ich habe vorhin gegessen. Ich fühle mich wie ein wohlgepflegtes Baby. Und zudem kommt, dass momentan für mich jeden Tag Weihnachten ist, weil jeden Tag irgendwas anderes Neues hier gerade eintrudelt an Sachen, an Möbeln, an anderen Dingen, die wir bestellt haben. Wie ist es bei dir so?
Ja, also eigentlich gut.
Es geht genauso los, wie es letztes Mal aufgehört hat.
Naja, ich kann schon sagen, dass es mir gut geht. Ich habe wieder gearbeitet die Woche, das war sehr schön. Es gab Tage, da läuft es sehr, sehr gut. Da ist man plötzlich ganz schnell fertig und dann gibt es Tage, da dauert es sehr, sehr lange. Und heute selbst war ich bei meinen Eltern zu Hause, weil die ja auch umziehen im Übrigen. Und das bedeutet auch, dass ich mein Zimmer leerräumen muss, weil wir ja auch bald umziehen dann hoffentlich. Und das war aufwendig und da sind mir Kindheitserinnerungen hochgekommen, die schon wirklich ultra alt waren. Also auch Bilder von früher und da wurde ich auch ein Stück weit sentimental, kennst mich ja. Und habe auch alte Tomane-Chor-Erinnerungen gefunden von verschiedenen Konzertreisen, aber auch von ganz normalen Schuljahren. Zum Beispiel habe ich meine 12. Klasse komplett alle Probenpläne aufgehoben. Wir haben ja als Präfekten immer einen Probenplan bekommen am Anfang der Woche, damit wir immer Bescheid wussten, wie die Proben sind, damit wir erstens wir uns einteilen können, wo wir helfen, also wer von uns dreien wo in der Probe hilft und auch damit wir die ansagen konnten jeden Tag beim Mittagessen und damit, falls zwischendurch uns jemand fragt, wir Bescheid wussten.
Dazu muss man vielleicht dazwischen schieben, dass Präfekt in dem Zusammenhang eine Sonderstellung im Thomaner-Chor war, wenn man so möchte, nämlich die Assistenten, die musikalischen Assistenten vom Thomaner-Chor. Also so ein bisschen, man hat da geholfen. Das wurden auch meistens musikalisch in irgendeiner Form verdienstvoller Thomaner. Julius und ich zählten offenbar dazu, deswegen durften wir dieses Amt beide bekleiden, auch zusammen. Ne? Haben wir eigentlich zwei oder ein Jahr zusammen gehabt? Ne, wir hatten ein Jahr zusammen.
Ja. Genau.
Genau. Und die Präfekten waren zu unserer Zeit drei. Früher waren es, glaube ich, mal nur zwei eigentlich.
Es gab auch Zeiten, da war es nur einer.
Ja, das stimmt. Das waren die Zeiten, wo es dann nicht genug Begabte gab, die das hätten machen können. Dazu muss man sagen, dass als Präfekt, zumindest früher, das war zu unserer Zeit zum Glück nicht mehr ganz so. Was auch ganz gut ist, weil ich glaube, sonst wäre ich zum Beispiel auch kein Präfekt geworden. Früher mussten die Präfekten auch Proben wirklich korrepetieren, also am Klavier begleiten. Und das macht bei solchen Sachen wie im Weihnachtsoratorium zum Beispiel jetzt nicht unbedingt Spaß, da den Klavierpart oder den Orchesterpart da vom Blatt zu spielen in der Probe.
Zumindest wenn man es nicht kann. Also wenn man es kann, macht es, glaube ich, ziemlich viel Spaß.
Wenn man es kann, macht es Spaß, ja. Aber so vom Blattspiel her war ich da jetzt nie so der Begabteste. Das sah ja bei dir schon ein bisschen anders aus, nicht wahr?
Ein bisschen vielleicht.
Also und insofern hatten wir da ein bisschen Glück, dass wir auch in diese entscheidenden Positionen trotzdem gewählt wurden. Und man hatte natürlich die Verpflichtung, die Noten zu beaufsichtigen für den Chor und auszuteilen und einzusammeln, eben auch Proben zu leiten, mal Gottesdienste zu dirigieren. Also es war schon durchaus eine verantwortungsvolle Aufgabe, der wir auch beide, glaube ich, sehr gerne nachgekommen sind. Und die hat natürlich auch gewisse Privilegien mit sich gebracht. Man hatte so sein eigenes Büro und da war ein Computer drin mit permanentem Internetzugang, was jetzt auch nicht so die Regel war im Chor selber, in dem Internat, als wir dort zu der Zeit waren. Das ist heute, glaube ich, ein bisschen anders. Und insofern, das ist so die Aufgabenlage des Präfekten gewesen, so im Groben. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Eigentlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, nee. Also es gibt natürlich, da gehört noch ziemlich viel mehr dazu, außer den Aufgaben, die man da so hat. Es gehört auch noch dazu, dass man natürlich grundsätzlich eine Vorbildfunktion hat, die ich als jüngerer Thomaner immer sehr, sehr, sehr hoch bewertet habe. Natürlich, als ich sie selbst dann, als je älter man wurde, desto weniger habe ich die hoch bewertet, war mir aber dessen bewusst, dass das die Jüngeren tun.
Das ist aber so ein Perspektivding. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, als ich vierte Klasse war, sahen die Männer halt aus wie Männer. So die Männerstimmen und die Zwölftklässler, die sahen halt richtig respekteinflößend aus. Und wenn man dann halt selber mitwächst, also ich kann mir kaum vorstellen, dass das, als wir dann so 11., 12. Klasse waren, dass das bei uns dann halt genauso war. Und wenn ich dann heute wiederum die 12. Klasse sehe, ist das dann halt wieder was anderes. Also es ist total perspektivabhängig, glaube ich.
Total. Also es ist ja aber wahrscheinlich trotzdem so, genau. Also die Jüngeren sehen uns dann schon in dieser Position.
Und, ja, in der Position, ja klar. Also ja. In dem Amt ja auf jeden Fall. Aber so dieses Ausstrahlen von Männlichkeit, hatte ich das Gefühl, war damals halt irgendwie so von, wenn du als Viertklässler zum Zwölftklässler geguckt hast, nochmal ein anderes.
Oder sagen wir mal, das Ausstrahlen von Erwachsensein, würde ich eher sagen.
Ja, oder das.
Genau, weil ich glaube, in dem Moment, in dem du selber realisierst in deiner 11., 12. Klasse, dass du überhaupt nicht erwachsen bist, fällt dir das dann erst auf.
Das stimmt. Ja. Also weil du gerade sagst, dir sind so verschiedene Erinnerungsstücke aus dem Chor in die Hände gefallen, da habe ich dir ja auch was von meinem Umzug geschickt, ein Foto von einem, was war das eigentlich, ein Programmzettel, glaube ich, aus finsterster Fimmerdur-Zeit oder erster Fimmerdur-Zeit, glaube ich.
Ich habe versucht herauszufinden, was das für ein Programmzettel war. Natürlich stand kein Datum drauf, das war mal wieder klassisch, Julius sollte das Programm. Also ich sollte das Programm irgendwie vorher zusammenfitzeln und dann stellte ich im Auto fest, da hast gar kein Programm gemacht. Das kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen heute, ja. Heute
das, probt man das, ja das auch Schönste für so einen ist, Auftritt. Das Zusammenfitzeln in dem Fall auch genau das widerspiegelt, was der Zettel, mehr war es ja wirklich nicht, dann beinhaltet. Also man muss sich da so ein 3x6 Zentimeter Zettel vorstellen, der auch kariert oder liniert war, wo dann wirklich nur mit Bleistift draufgeklärt war, was da gleich kommt. Also das hatte überhaupt mit einem Programm eigentlich überhaupt nichts zu tun.
Nee, und den Zettel.
Finsterste Anfänge.
Und wenn du den Zettel hast, dann war das wahrscheinlich einer derer, den ich dir dann einfach irgendwie 3 Minuten vor dem Auftritt in die Hand gedrückt habe, gesagt, du moderierst heute, keiner wusste, was wir singen. Wir hatten das irgendwie in unseren Mappen drin.
Ja.
Das muss man sich mal geben. Das wäre heute undenkbar, das würde ich nie machen so.
Ja, aber so fängt es halt an, ne? So fängt halt jeder irgendwo mal an.
Aber irgendwie ist es natürlich auch cool, dass wir das dann so direkt spontan singen konnten, ja.
Na, das ist das eine und das schult halt auch wahnsinnig. Also du lernst halt natürlich auch mit spontanen Situationen irgendwie umzugehen. Kannst du dich eigentlich noch erinnern an den Auftritt, den wir damals mit Fimmerdur hatten? Da haben wir bei einem, sagen wir mal, Bekannten gesungen, der eine Familienfeier hatte. Das war, glaube ich, sogar in Mutschen. Also in einem kleinen Kaff nahe Leipzig.
Ich kann mich sehr gut erinnern, ja.
Und da sind wir mit einer Palette Energy Drink bezahlt worden.
Unter anderem. Nee, die haben wir zusätzlich noch gekriegt.
Ja, unter anderem, ja. Genau, die gab es zusätzlich noch. Irgendwie war da einer, keine Ahnung, Vertreter von irgendeiner Energy Drink Firma und da gab es einfach so eine 24er Palette noch Dosengetränk mit
Aufputsch. Wäre fast eine Werbepartnerschaft raus geworden.
Ja, beinahe.
Aber ja, da hatten wir leider nicht genug Auftritte dafür.
Das war das
aber
eine. Ansonsten, und das andere war, dass ich seitdem irgendwie kein Energy Drink mehr sehen kann, weil diese Palette haben wir dann in der Präfektur, so hieß das Zimmer der Präfekten, aufbewahrt auf dem Kühlschrank. Und ich erinnere mich, ich habe mal einen Tag gehabt, wo es mich überkam, da habe ich, glaube ich, 3 oder 4 oder 5 von diesen Dosen getrunken. Das war, boah, das, also erstens mal Herzschlag bis Oberkante Unterlippe und dann war es auch wirklich nicht, also es war nicht lecker, nicht mehr lecker. Es war einfach so zugezuckert und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die Nacht überhaupt geschlafen habe, aber es war höchst schädigend wahrscheinlich und seitdem kann ich keinen Energy Drink mehr sehen, so richtig. Aber das war eine so absurde Kiste, also auch ihr habt da noch eine Palette Energy Drink, da kann ich mich wirklich noch sehr gut erinnern, da musste ich gerade dran denken, weil ja, das war so ähnlich, es war ja auch immer so, grundsätzlich bei diesen Familien-Gigs, also wenn da irgendwie eine Familienfeier war oder so und du hast da halt 3, 4 Dinge für die Stimmung gesungen, dann hielt ja auch immer eine Kamera drauf, ne? Also es war halt auch immer irgendein Onkel mit Schnauzer lief dann da durch die Gegend, der hatte dann meistens so eine beige Weste an und lief dann durch die Gegend und hat dann mit der Kamera gefilmt, was ja auch irgendwie klar ist, aber du bist dir dann halt immer bewusst, okay, also was jetzt hier passiert, sollte jetzt nicht ganz so peinlich werden, das findet sich sonst garantiert irgendwo wieder.
Im Übrigen sind dort 2 sehr peinliche Sachen passiert an dem Tag. Eine war weniger peinlich, nämlich im allerersten Stück, da haben wir, kann ich auch sagen, was das für eins war, ne?
Ja,
das war von den Wise Guys das Ständchen. Wir haben erfahren, dass man halt vor ein paar Jahren und so weiter
den Zeitpunkt günstig fand und dich kurzerhand entwandt.
Genau. Ja, und so weiter und so fort. Und das Stück, das haben wir meistens gesungen, indem wir reingekommen sind, direkt angefangen haben zu singen. Und es war sehr, sehr häufig so, dass wir nicht wussten, wie der Jubilar oder Jubilarin aussah. Und selbstverständlich habe ich mich komplett vergriffen.
Stimmt.
Und ich meine, da meldet sich auch keiner und sagt, ich tu mir leid, ich bin's.
Stimmt. Ja. Oh Gott, ja, das ist aber immer wieder mal passiert. Das ist richtig.
Und dann war es auch noch Heuschnupfenzeit und wir haben mein Lieblingsstück Moon River gesungen, was ich wirklich sehr, sehr gerne singe, aber es ist auch schwer, weil es auch relativ hoch ist. Und das lief ganz schlecht. Und da wir noch sehr unerfahren waren, wussten wir nicht, dass man über schlecht gelaufene Stücke nicht spricht.
Hattest du das angesagt? Das hattest du nicht wirklich angesagt.
Nein. Ich habe das nicht angesagt, aber ich habe unseren lieben Bass darum gebeten, es zu sagen. Nämlich, dass ich Heuschnupfen habe. Also das ist wirklich, und das wurde dann selbstverständlich auch alles gefilmt. Es hat trotzdem sehr Spaß gemacht, wie jeder Auftritt, den wir gemacht haben. Aber im Nachhinein ist es mir doch peinlich.
Ja, aber es gibt ja so unterschiedliche Sachen, die man dann macht. Kannst du dich zum Beispiel noch erinnern? Das wird so die übelste Fimador-Reminiszenz-Folge. Kannst du dich noch erinnern, als wir in irgendeinem Hotel in Leipzig sollten wir auch für einen Geburtstag kurz 2-3 Stücke singen?
Ja, dann, ich kann mich erinnern.
Dann haben wir dort gesungen und vom Nachbartisch kam jemand zu uns und sagte, boah, ihr macht das hier für einen Geburtstag, das ist total cool. Wir haben ja auch einen Geburtstag, wollt ihr bei uns auch noch schnell singen? Und haben uns quasi so eine Back-to-Back-Mucke da verschafft, was völlig absurd war, weil wir dann den anderen gesagt haben, ja, wir müssen weiter, wir haben die nächste Mucke, sind 3 Tische weitergegangen und haben da drüben für die gesungen.
Ja, kann ich mich auch noch erinnern. Würde ich heute so auch nicht mehr machen.
Ach, warum? Also,
naja.
Wenn man, klar, kann man doch mitnehmen, wenn man einmal da ist.
Und solange das auch so ist, wenn das jetzt quasi schon eine geschlossene Veranstaltung ist, ist das was anderes. Ja, aber ich glaube, die, bei denen wir eigentlich gebucht waren, das war auch in einem anderen Raum, deshalb konnte man das auch machen.
Ja, ja, das stimmt. Meistens sind das ja immer so Separés gewesen, mit so Ziehtüren, die man dann, also so ganz komischen, ich glaube, DDR-rückständlichen Ziehtüren, die man dann so zuziehen konnte und da so ein Separé schaffen konnte, auf Bedarf. Ja. Weißt du übrigens, welcher Zettel mir hier gerade entgegengekommen ist, als ich mich gebückt habe? Genau jener Zettel. Ich werde ihn bei unserem Instagram-Kanal, glaube ich, einfach mal veröffentlichen.
Ich würde gerne, dass du ihn kurz verliest.
Ich soll ihn verlesen.
Also ja, eigentlich steht da nicht viel drauf.
Eigentlich stehen hier bloß genau, das ist ja die Seite 5. Was haben wir da für ein ewig langes Set gemacht? Und zwar steht hier Zugaben, ruf doch mal an. Melodie 1, Beatbox 4. Sind das Noten? Hast du Noten gegeben? Nee.
Nee, ich glaube, dass das was war. Das war also ein Konzert wahrscheinlich.
Für Mikro?
Wo wir mit Mikro gesungen haben.
Ah, fürs Mirko, verstehe.
Ja.
Dann haben wir hier March Past. Oh, das war auch ein geiles Stück.
Ja.
Und dann Melodie, unterschiedlich. Das ist, glaube ich, der undankbarste Satz, den du einem Tontechniker mit auf den Weg geben kannst. So, hier, Melodie in allen Stimmen, viel Spaß, versuch's mal. Alles Gute. Ja, das spiegelt so ein bisschen das anfängliche Professionalitätslevel von unseren Einstiegen bei der Vokalmusik wieder, würde ich denken. Also bei der A Cappella Quintett.
Andererseits muss man aber sagen, dass wir damit sehr, sehr viel gelernt haben.
Das stimmt. Und darauf wollte ich auch vorhin hinaus. Also so diese ganzen spontanen Sachen auch, dass wir vorher ja eigentlich nie gesagt haben, wer moderiert, sondern dass das immer mehr oder weniger aus der Lameng kam und aus der Hüfte geschossen. Das hat natürlich einerseits für die ein oder andere sehr unglückliche und peinliche Situationen gesorgt, wenn man halt zum Beispiel einfach keinen Plan hatte, was man gerade sagt oder welches Stück man ist. Aber uns ist es nie passiert, es gibt ja manchen Künstler so, uns ist es nie passiert, dass wir nicht wussten, wo wir sind.
Stimmt,
also, dass du in München auf die Bühne kommst und sagst, hallo Hamburg. Das ist uns eigentlich, das ging uns nie so. Also wir wussten zumindest immer, wo wir stehen. Aber das mit dem Jubilar, das stimmt, das war immer schwierig, weil dadurch, dass die auch nicht aufgezeigt haben. Und das Problem war ja dann immer, beim Singen konnte man das immer noch kaschieren, indem man einfach so ein bisschen gesucht hat und geguckt hat, ob irgendwo meistens haben die ja Blumen vor der Nase, ob da irgendwo einer saß, der so einen schönen Strauß vor sich hatte. Wenn das aber nicht der Fall war und dann kam die erste Moderation, dann wurde es wirklich knifflig, weil dann konntest du ja wirklich bloß raten. Und ich kann mich gerade nicht erinnern, aber das ging bestimmt auch das ein oder andere Mal schief, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ganz sicher. Sag mal, andere Frage. Wer legt eigentlich bei Amancord fest, wer wann redet? Macht ihr das auch einfach so im Pro? Also wenn ihr das Programm konzipiert, oder macht ihr das von Ort zu Ort unterschiedlich?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt bestimmte Slots in den Konzerten, bestimmte Stücke, die meistens vom selben angesagt werden, weil man sich da ja doch hin und wieder mal eine Ansage zurechtlegt oder halt eine Pointe zurechtlegt, die man dann halt entweder mal testen will, oder wenn sich das halt eingespielt hat und die funktioniert, dann benutzt man die ja natürlich auch, also ohne da jetzt irgendwie eine Illusion zerstören zu wollen. Aber letztendlich ist das ja wie, keine Ahnung, bei Schauspiel oder bei irgendwie Comedy oder sowas ja auch. Das sind ja Texte letztendlich, die du nur nuanciert anpasst an das entsprechende Publikum. Und die Ansagen entwickelst du, die veränderst du über die Jahre und über die Dauer. Aber der Kern bleibt meistens ähnlich. Und insofern gibt es schon bestimmte Ansagen, die bestimmte Leute machen, besonders jetzt so bei unserem Folksong-Teil, wo wir ja den Leuten auch immer eine Geschichte mit an die Hand geben. Und da bist du einfach, wenn du das öfter gemacht hast, oft deutlich präziser, als wenn das jemand macht, der die Ansage noch nie gemacht hat. Also es gibt halt bestimmte Stücke, wo Ansagen im Grunde seit Jahren gleich sind. Und es ändern sich mal die Pointen, es ändern sich mal kleinere Dinge. Aber im Wesentlichen bleibt das konstant. Und dann gibt es wiederum Konzerte oder Programme, die für alle neu sind, wo dann es im Prinzip ausgewürfelt werden kann. Da gibt es dann auch manchmal Präferenzen, was so das Wissen um die Komponisten angeht. Also wenn ich jetzt beispielsweise mich mit Mendelssohn besser auskenne, dann mache ich halt lieber die Ansage, wo Mendelssohn ist, als die Ansage zu machen über Johannes Brahms, wo ich jetzt vielleicht nicht so viel weiß. Nur als Beispiel, ich weiß natürlich über beide alles, ist ganz klar.
Selbstverständlich.
Dann, also so nach diesen Befindlichkeiten wird das entschieden. Manchmal ist es auch Tagesform, also wenn jemand irgendwie was auf der Stimme hat und sich mühsam mit durchs Konzert schleppt und halt eigentlich guckt, dass er irgendwie mitschwimmt und eben seine Leistung bringt, gesanglich, dann wird er auch mal entlastet, was Ansagen angeht. Aber das ist von einigen Faktoren abhängig. Also so, das ist wirklich so, Pistole auf die Brust und sag was, ist es wirklich relativ selten. Wir hatten einmal den Fall, da haben wir, das war mit Radio, bei einem Festival im Westen, bei einem relativ hoch angesehenen Festival im Westen. Und wir haben Stücke gemacht, das waren so Singer-Songwriter-Lieder mit Klavierbegleitung. Und hatten dann noch ein anderes Programm mit relativ schweren Materialien. Also wir haben im ersten Teil relativ schwere Materialien gemacht und im zweiten Teil kamen dann diese Singer-Songwriter-Stücke. Und das Konzert war mit Radio. Und es begab sich also, dass dadurch, dass die Singer-Songwriter-Stücke eben neu waren und zum Teil halt wirklich auch schwer, und es gab zum Beispiel ein Stück von Charles Aznavour, also einem französischen Songwriter, den ich sehr empfehlen kann, sehr, sehr geile Sachen geschrieben, das war einfach sau schwer, weil natürlich, wenn ein Arrangeur versucht, die Melodie zu fixieren, die eben in diesen oft sehr gesprochenen Chansons stattfinden, dann muss das, also dann hast du dann nicht selten auch mal eine Sextole, also wo sozusagen sechs Noten auf einen Schlag kommen müssen oder sogar noch mehr. Und dann war es also so, dass einer von uns seine Melodie wirklich noch üben musste, weil er sich halt rhythmisch noch nicht ganz sicher war und hat sich das nochmal angeguckt vor dem Konzert, damit da halt wirklich nichts schief gehen kann. Und ging dann eben mit uns auf die Bühne. Und wie gesagt, es war mit Radio. Und wir gingen auf die Bühne und verbeugten uns und er flüsterte mir zu, wo ist denn meine Note? Ja, wieso, die hast du, also die müsste doch mit draußen sein. Also, nein, die liegt nicht auf dem Pult. Und dann hatte der einfach vergessen, weil der so unter Stress stand, dass er sich das Zeug nochmal anguckte, dass er seine Note mit rausnimmt, was seltenst passiert, aber halt in dem Fall zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt passiert ist. Und so begab es sich, dass wir uns also verbeugten, wir verbogen uns und der Kollege ging dann schnurstracks wieder von der Bühne. Nun war ja das Problem, dass den Leuten im Saal, das hätte durchaus auffallen können, aber den Leuten am Radio, denen ist ja dann nicht klar gewesen, warum da jetzt erstmal Stille ist nach dem Applaus. Das heißt also, dass einer von uns dann ans Mikrofon gehen musste und die Lage irgendwie retten und die Leute unterhalten. Das war dann tatsächlich eine wirklich schwierige Aufgabe, weil du hattest ja auch nichts inhaltlich. Also du warst, darauf war man wirklich nicht vorbereitet. Und der hat das natürlich, weil das einer aus unseren Reihen war, der reden konnte. Wir haben ja Menschen, die tatsächlich frei reden können, einfach so. Und dann haben wir drei andere, die sich lieber vorher mal angucken, was sie da möglicherweise sagen, zu denen ich mich übrigens auch zähle. Und der hat das aber bravourös gemeistert und es hat ja auch nicht lange gedauert, aber das war so ein Schockmoment, weil, also ich werde auch das Gesicht nicht vergessen, wie der da draußen stand und seine Note nicht sah.
Und dann, ich glaube, das ist auch wirklich, also ich stelle mir vor, dass das wirklich sehr, sehr unangenehm ist.
Ja, normalerweise sprechen wir dann ab, oder jeder bringt die Note selber raus, das ist manchmal nicht ganz klar. Und in dem Fall hat es offenbar einfach irgendwie ein Kommunikationsproblem gegeben und er hat einfach vergessen, sich darum nochmal zu kümmern, weil er eben so mit dem Üben dann noch beschäftigt war. Also das war schon relativ spannend. Im Nachhinein eine schöne Geschichte. In dem Moment selber hat es uns alle ganz schön unter Stress gesetzt. Aber
glaube ich dir, ja.
Wir hatten, also im Nachhinein ist es witzig. Aber so gehen halt Dinge schief. Also ich meine, so passieren halt Sachen. Das ist, du bist halt auch irgendwie natürlich als Künstler irgendwo nur Mensch und du vergisst auch mal was. Ich erinnere mich zum Beispiel dran, dass ich mit einem, das war so in der Übergangszeit, als ich bei Filmado gerade ausgestiegen war und dann bei Amakord angefangen habe, da habe ich noch in einem Sommer Aushilfe für ein anderes Ensemble gesungen bei Natur. Und bei denen, wir hatten in Frankfurt am Main, war das glaube ich, hatten wir Konzert und wir hatten einen üblen Stau. Und da hat sich, konnte man dann beobachten, es gibt so ein Phänomen. Wir kamen nach dem Konzertbeginn an, bis eine halbe Stunde nach Erscheinen, also sozusagen, wenn du 17 Uhr anfängst und so bis ungefähr 17.30 Uhr sind die Leute sauer, dass du nicht da bist und dass du nicht pünktlich da bist. Ab 17.30 Uhr sind die Leute dankbar, dass du noch kommst.
Ja.
Das ist total witzig. Es gibt dann irgendwo so einen Umschlagpunkt in der menschlichen Psyche, dass du auf einmal total erleichtert bist, dass überhaupt noch irgendwas passiert. Und dann nimmst du die Leute auch nicht übel. Also wir standen wirklich so mörderisch im Stau. Das habe ich auch bis heute so selten erlebt. Das war, glaube ich, 4 oder 5 Stunden Vollsperrung Autobahn. Und du kommst dann auch nicht so richtig raus, wenn du mittendrin bist.
Du planst ja auch nicht 4, 5 Stunden extra ein, wenn du zu so einem Konzert fährst. Ne?
Das machst genau. Du ja nicht. So ist es. Also du planst natürlich schon reichlich, aber du kannst jetzt nicht jedes Mal 5 Stunden Stau planen, weil dann müsstest du, wenn du von Leipzig nach Frankfurt fährst, irgendwie um 5 los und dann abends 20 Uhr Konzert zu singen, da bist du ja völlig durch. Also das geht gar nicht.
Nee.
Und das war schon reichlich geplant, aber es hat halt nicht gereicht. Und so kamen wir dann halt nach Konzertbeginn. Das sind einfach Dinge, die passieren, die sind nicht schön, die tun also auch dem Künstler natürlich leid, aber das kommt halt einfach vor. Und im Nachhinein...
Es gibt ja
Leute... Ja,
es gibt ja Leute, die sagen, gute Künstler kommen immer ein bisschen zu spät.
Naja, da gibt es bestimmte Mechanismen, die dafür sorgen. Also es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass du dir das vornimmst, als Künstler zu spät auf die Bühne zu gehen. Aber es gibt manchmal einfach bestimmte Sachen, ob du zum Beispiel mit dem Veranstalter nochmal sprichst, ob es eine Ansage geben wird von seiner Seite. Die sind ja auch nicht die ganze Zeit hinter der Bühne, sondern die kommen dann meistens mal ganz kurz gucken, ob du möglicherweise irgendwie am Anzug noch was hast, einen Knopf, der angenäht werden muss oder irgendwas. Manchmal gibt es da einfach wirklich Zwänge, die dafür sorgen, dass du zu spät auf die Bühne kommst.
Ja, eben. Ich kann mich an einen Tomanico-Auftritt erinnern, wo einer vergessen hatte, seine Krawatte zu binden und das dann tat.
Nee, ich hoffe, es war dir peinlich.
Nee, ich demjenigen, ich war es nicht.
Ja,
nee,
ja.
Tatsache, ich frage nicht für einen Freund. Derjenige hat dann jemand anderem, der sehr, sehr schnell seine Krawatte binden konnte, diese Krawatte noch gegeben, etwa 20 Sekunden bevor die Bühnentür kam. Und es hat noch geklappt.
Ich kann mich noch erinnern, ein relativ berühmter Leipziger Solist, Tenor, der es zu durchaus überregionalem und über die Bundesgrenzen hinaus stattfindenden Ruhm geschafft hat, der stand mit uns dereinst hinter der Bühne in Japan. Ich glaube, es war eine Matthäus-Passion oder eine Johannes-Passion oder irgendwie sowas, auf jeden Fall ein großes Werk. Und die Türen waren auf und es fiel der legendäre Satz: Scheiße, mein Hosenstall ist noch offen. Aber so, dass es auf jeden Fall jeder im Raum hätte hören können. Ich glaube, es war ganz gut, dass wir in Japan waren und nicht in Dortmund oder Essen. Dortmund übrigens. Dortmund ist übrigens eine der hässlichsten Konzerthallen, in denen ich bisher gesungen habe. Das sieht wirklich aus, einfach bloß wie ein weißer Schuhkarton. Aber die Akustik ist dafür ganz gut.
Darauf kommt es ja an.
Ja. Aber das war, also diese Japan-Geschichte, das war schon sehr witzig. Aber das sind so Sachen, die brennen sich dann irgendwie auch ein im Kopf.
Kenne ich übrigens auch nur aus Erzählungen.
Ja, warst du da nicht dabei? Mhm.
Nee, da war ich nicht.
Dann muss das meine erste Japan-Reise gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das die oder die zweite war. Das müsstest du ja dann auch mitgekriegt haben oder eben nicht. Da hat selbiger Tenor aus dem Opernfundus sich etwas mitgenommen nach Japan. Und das war dann wirklich eine Johannespassion. Ich weiß gar nicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob das Japan war, aber es war auf jeden Fall eine Johannespassion irgendwo außerhalb von Leipzig auf irgendeiner Bühne.
Und nee, es war Matthäus-Passion, da gibt es auch eine Stelle.
Jedenfalls ging es im Text darum und hieb ihm sein recht Ohr ab. Und in dem Moment warf er also ein künstliches Ohr aus dem Fundus der Oper in Richtung erstes Pult der Violin, was dafür sorgte, dass der sehr verdiente Konzertmeister auf einmal äußerst hohen Frequenzen kreischte. Das war ja ganz fantastisch.
Ja.
Ja. Ja, so gibt es dann doch die ein oder andere Anekdote, die einen so über die Jahre und Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile in unserem Fall auch sagen, begleitet. Ist sonst noch irgendwas vorgekommen bei dir diese Woche? Irgendwas, worüber du mit mir reden möchtest?
Ich möchte eigentlich nicht weiter mit dir sprechen heute.
Du möchtest nicht weiter mit mir sprechen, dann mache ich
das selbst. Das war ein Witz, musst jetzt lachen.
Ach so.
Danke. Ja, ich bin leider berüchtigt für ganz schlechte Witze, wobei mir meine Frau gesagt hat, dass in einer Podcast-Folge ich wirklich relativ spontan einen sehr guten Witz gemacht habe. Und daraufhin hat sie mich gefragt, wie viel wir eigentlich skripten.
Aha, und da hast du ihr gesagt, nichts.
Ja, genau. Gut.
Das so ist es ja auch. Werden wir auch nicht müde zu betonen. Ich glaube bloß, wir betonen das so oft, dass die Leute uns trotzdem nicht glauben.
Nicht mehr
so,
glauben, genau.
Ist aber auch egal. Der Witz ist ja also spontan. Witzig zu sein ist ja was entweder funktioniert oder was nicht funktioniert. Meistens funktioniert es dann gut, wenn man so den eigenen Filter ausmacht, so im Kopf.
Wenn man genau,
das kann halt auch dazu führen, dass du mal Dinge sagst, die du lieber nicht gesagt hättest, aber
die sind dann
oftmals, wenn du auf einer assoziativen Ebene so erste Gedanken einfach ausplapperst, dann hat das meistens mehr Potenzial, witzig zu sein, als wenn du dann erstmal 3 Minuten drüber nachdenkst, was du zu dem Sachverhalt sagen kannst.
Richtig, genau. Aber mir liegt das eigentlich nicht. Es gibt ja Menschen, die können das, aber ich kann das nicht. Aber muss ja auch nicht sein. Man muss auch nicht immer lustig sein. Manchmal ist es auch einfach ernst.
So ist es. Manchmal ist es ernst. In diesem Sinne, Stett, wir haben letzte Woche über dein Essverhalten, dein Essverhalten gesprochen im weitesten Sinne.
Du meinst, dass ich immer so zische wahrscheinlich, ne? Beim Ess.
Ja, genau, das Essverhalten in Leipzig. Übrigens ein sehr lustige, was sagt man dazu? Sehr lustiger Abschnitt im Oeuvre von Tom Pauls. Kann man sich das mal angucken,
genau. Wenn
man das findet. Also eine schöne Nummer gemacht über die Zischlaute und die anderen Laute in der sächsischen Sprache, unter anderem, dass es so bestimmte Dinge gibt, bestimmte Laute, die so in der Nasenwurzel gebildet werden, so die Kneipe dieses TZSCH, was es ja in Sachsen doch relativ häufig gibt und in Leipzig zum Beispiel, in Leipzig-Leutz, da gibt es dann immer dieses schöne Pfeifen, das aber nur für alle, die mehr wissen wollten. Ich wollte aber eigentlich mit 3 Dingen um die Ecke kommen. Also
ach so,
mit der Kategorie. Wie viel
denn? Und wohin? Nein, du bist doch ganz weit weg. Das dauert eine Weile.
In deine Ecke wollte ich damit kommen. Nämlich, Stett, was sind 3 Dinge, die in deinem Kühlschrank nicht fehlen dürfen?
Butter.
Gute Butter,
ja.
Aber selbst macht ihr die auch selbst? Nee, ne?
Das ist tatsächlich mal eine Überlegung gewesen, aber das lohnt sich tatsächlich nur aus Kuhmilch. Wenn du also tierische Butter machst, lohnt sich das nur aus Kuhmilch, weil Ziege und Schaf, da ist die Milch zu teuer. Das lohnt sich nicht, da kannst du Käse draus machen. Und der Käse ist sehr viel besonderer, als dass die Butter besonders ist.
Die schmeckt halt wahrscheinlich ähnlich fettig wie Milchbutter.
Ja, ich weiß gar nicht, wie die schmeckt, ehrlich gesagt. Jedenfalls ist es ja so, dass die Butter 80% Fett enthält und die Milch selbst bei Rindern etwa 4%. Und bei Ziegen und Schafen enthält sie zwar schon so 6%, aber das ist trotzdem so, da schmeißt du ja am Ende trotzdem super viel, nutzt du nicht, wenn du Butter machst. Und die Buttermilch, die da übrig bleibt, die ist in der handwerklichen Milchverarbeitung, mit den Mengen lohnt sie sich nicht.
Soll aber sehr schön machen.
Ja, natürlich, Buttermilch macht schön, deshalb sind wir ja auch so hübsch. Und deshalb macht man da eher Käse draus.
Also du, ich als Laktose-Abstinenzler, und Intoleranzler. Stimmt. Ich bin schon laktoseintolerant, da war das noch gar nicht cool. Da ist das bei mir schon diagnostiziert worden.
Ja. Aber du hast es ja trotzdem nicht nehmen lassen. Ein bisschen was machst, nimmst ja, du ja trotzdem zu
man dir. Muss halt, man muss halt wissen, in welchen Maßen man das dann zu sich nimmt, dann passt das schon. Also es ist ja auch nicht so gesund, dem Körper das dann gar nicht mehr zuzuführen, habe ich mal irgendwo gelesen. Haben schwedische Wissenschaftler herausgefunden.
Das Zweite, was sehr, sehr wichtig ist bei mir im Kühlschrank, ist, dass es Aufstriche gibt. Oder ja,
das ist übrigens für Violinisten und Violinistinnen auch sehr wichtig.
Ah.
Die können auch nicht nur mit Abstrichen arbeiten. Mit Abstrichen arbeitet dann meistens der Arzt. Das ist dann ganz klar.
Ach Gott, oh Gott. Das ist ja wirklich...
So viel zum Thema schlechte Witze.
Ja, okay. Also das, also im Übrigen esse ich auch sehr, sehr gerne diese vegetarischen Aufstriche, die da teilweise dann auch vegan sind, esse ich richtig gerne. Ich esse auch gerne Streichwurst. Ja.
Oh, Hummus oder sowas.
Hummus ist was ganz Feines. Alles. Das habe ich also bestimmt vor 10 Jahren noch gar nicht gewusst, dass es das erstens gibt und zweitens, dass es schmeckt. Und dann ist es eben, ich finde, in diesen Vegetarischen ist so viel Geschmack drin. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn die versuchen, irgendwie Wurst zu sein. Das mag ich nicht, weil das... Klar, das ist wahrscheinlich wegen der Vermarktung so und weil tatsächlich auch Fleischesser, die mal welche waren, dann Vegetarier oder Veganer geworden sind, gerne einen Ersatz möchten.
Wobei, ich zum Beispiel.
Ja, es muss aber nicht unbedingt vegetarische Streichwurst für mich heißen. Das reicht, wenn es für mich Aufstrich heißt. Mir schmeckt es trotzdem.
Also das Problem ist, die Zielgruppe sind ja eben genau die eben nicht die sozusagen zu Lasten des Tierwohls jetzt Wurst zu sich nehmen wollen. Und aber trotzdem nicht auf den Geschmack verzichten wollen. Und
was ganz ich ehrlich, auch nicht verurteile.
Also. Ganz ehrlich, fleischnahe Streichcreme klingt halt auch einfach beschissen. Also das lässt sich halt auch einfach nicht vermarkten.
Ich glaube, für mich muss der Begriff Fleisch da nicht drin sein. Weil wenn ich, also ich persönlich bin so, ich versuche auch ein bisschen weniger davon zu essen. Sehr viel weniger, als ich früher noch gegessen habe. Und ich gucke dann, was es so gibt. Und ich gucke mir dann die Gläser auch an von den Aufstrichen, was da drin ist und so. Dann kann ich es mir etwa vorstellen, probiere das mal.
Und, ja, aber wie würdest du es denn, also du kannst es ja geschmacklich nicht beschreiben, also sonst...
Würde es dann Aufstrich nennen, auf so und so Basis mit so und so, so wie das ja auch bei, wenn du sagst,
nee, ich Paprika, meine von Aufstrich. Ich meine von der Geschmacksrichtung her, du hast ja beim, keine Ahnung, bei Hummus hast du ja Hummus mit Rote-Bete-Anteil oder sowas, das ist ja, also du kannst ja, die Geschmacksrichtung ist ja im Prinzip Fleisch.
Naja. Also, es ist genau, weil das draufsteht. Aber wenn es quasi nicht draufstehen würde, dass es Geschmacksrichtung Fleisch ist, dann würde ich es als andere Fleisch identifizieren und finde es trotzdem lecker.
Ja, aber möglicherweise, aber du musst es ja irgendwie marketingtechnisch scharf fassen. Also du musst es
ist, glaube ich, der Punkt, genau.
Ja, also du kannst ja nicht sagen, guck mal, wir haben da jetzt eine Creme, die schmeckt nach irgendwas.
Ja.
Viel Spaß. Nee,
verkauft sich nicht, klar. Nee, ich denke auch, dass es nicht mehr lange so sein wird, weil man irgendwann akzeptiert hat, dass diese Cremes halt gut sind und lecker schmecken. Und dann, ich denke, dass es vor allem jetzt am Anfang auch wichtig ist, damit die sich überhaupt verkaufen. Gibt es auch noch nicht so lange so enorm, wie es ja jetzt die gibt, was ich übrigens schön finde, weil ich Geschmack enorm gerne habe. Also das ist Punkt 2 gewesen.
Ja.
Und Punkt 3 ist ich habe jetzt über Milch nachgedacht, aber muss nicht, weil die Milch brauche ich eigentlich nur für einen Kaffee und ich trinke auch nicht unbedingt Kaffee. Wenn ich keine Milch habe, trinke ich keinen Kaffee. Und trinke sonst auch gerne Tee. Also das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Sachen, Butter und Aufstriche und eigentlich eine Marmelade noch, eine selbstgemachte.
Stellt ihr Marmelade in den Kühlschrank?
Wenn sie offen ist. Erst wenn sie offen ist. Und manchmal auch Erdbeermarmelade, weil die dann weniger schnell braun wird.
Ah ja, wieder was gelernt. Fantastisch.
Genau. Wobei ich mir das einbilde. Aber ich glaube, die wird deshalb nicht braun, weil es im Kühlschrank immer dunkel ist. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Auch wenn man die Tür zumacht.
Ja, genau. Richtig. Ja, und wie sieht das bei dir aus? Was muss da immer drin sein?
Boah, jetzt hast du mich, darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet, dass du die Gegenfrage stellst.
Tja, pass mal auf, ne? Ich war auch nicht auf die Frage vorbereitet.
Touché. Bei mir im Kühlschrank, was darf da nicht fehlen? Also auf jeden Fall habe ich da meistens, das bewahre ich nicht im Kühlschrank auf. Ich habe im Kühlschrank zumeist Kokosjoghurt, also so aus Kokosmilch, weil das unfassbar gut zum Beispiel morgens mit Beeren zusammengeht, also wenn man so Heidelbeeren oder Himbeeren oder sowas hat, da so ein bisschen Haferflocken drauf und dann da so einen herrlichen Kokosnussjoghurt, das ist perfekt, vor allem im Sommer, da kann man dann sogar die Haferflocken weglassen. Sehr erfrischend, sehr empfehlenswert. Ansonsten ja eben Obstiges auf jeden Fall, also eben ein paar Beeren oder sowas. Und dann fürs Essen, ja, keine Ahnung, was ist das Dritte, was ich da auf jeden Fall nicht vermissen darf? eigentlich was zu trinken im Sinne von irgendwie Wasser, in das man so Limette und so reinschmeißt. Einfach Wasser.
Hast du das gerne kalt, ja?
Ja.
Ich nicht so.
Nee? Das
ist interessant.
Du bist, eher der Warmtrinker?
Nee. Ja.
Also beim Wein. Beim Wein ist mir der rote, gar also der nicht. Wärmere tatsächlich ja. lieber als der weiße, der kalte. Aber das ist, ja, nee, also das ist jetzt so auf die Schnelle, würde ich sagen, das sind so die drei dry Dinge, die bei mir dann im Kühlschrank nicht fehlen dürfen.
Ja, klingt auch nicht schlecht, ne? Wenn man das zusammenpackt, sind es schon 6.
Ja. Hast du schon einen halben Kühlschrank voll.
So ist es,
kann man neuer sagen. Kühlschrank, mein neuer Kühlschrank kommt übrigens kommende Woche.
Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. Hast du jetzt so einen großen, wo auch Eisfach mit drin ist?
Nee, ich habe es sparsam gehalten. Ich will ja erstens gar nicht so viel essen und zweitens wollte ich jetzt auch nicht unendlich viel Geld dafür ausgeben. Aber ich habe heute so ein richtig herrliches Erfolgserlebnis gehabt. Wir haben heute Samstag, sollte man dazu sagen, Samstag 21.46 Uhr in diesem Moment. Ich habe nämlich heute meine kompletten technischen Geschichten angeschlossen im Wohnzimmer, was so die Soundanlage angeht, was so den Fernseher, den ich nicht habe, sondern den Beamer angeht und so das ganze Zeug. Alles angeschlossen und es ist ein so unfassbar Erhabenes und ich muss auch sagen, dass in dem Moment fühle ich mich dann auch oft ein bisschen männlich, wenn man das dann anmacht und es erstens nicht um die Ohren fliegt und zweitens auch noch funktioniert. Boah, das ist so gut. Vor allem, es sind halt verschiedene Komponenten, die da zusammenkommen. Ich habe eben zum Beispiel die Anlage in den Receiver angeschlossen und dann halt den Beamer in den Receiver und bestimmte andere Komponenten noch in den Receiver und dann der Subwoofer funktioniert mit WLAN. Und also es sind so bestimmte Dinge, bestimmte Fragezeichen in dieser Gleichung, die einfach auch hätten fürchterlich schief gehen können. Und dann musst du ja die also eine Anlage, so eine neue ja auch selber verkabeln und mit Kupferdraht den dann abisolieren. Also so richtiges Handwerk am Ende. Und wenn das dann funktioniert, das war so ein richtiges Erfolgserlebnis heute. Ich habe heute richtig gute Laune deswegen, dass das mal funktioniert hat, weil ich hasse nichts mehr, als wenn Technik nicht das macht, was sie soll.
Kann ich gut verstehen. Ich habe ja noch was, ich möchte mal kurz das Thema wechseln, weil ich das heute unbedingt noch erzählen wollte.
Hau raus.
Ihr habt euch ja, oder als Sänger oder wir, finden das ja immer blöd, wenn wir jetzt mal lange fliegen, ja? Sehr lange fliegen und dann am Ende, an dem gleichen Tag am besten noch oder am nächsten Tag gleich ein Konzert haben. Trockener Hals. Ja. Meistens. Vor allem auf Langstrecken.
Das ist tatsächlich ein großes Problem.
Ja, also kann ich mich auch noch erinnern. Es gab Leute, die dann wirklich auch erstmal im ersten Konzert krank waren. Gab es immer. Und die sich dann auch lange nicht erholt haben. Es ist tatsächlich ja so, das habe ich nämlich jetzt in der Vorlesung gelernt. Wusste ich zwar vorher auch schon, aber so jetzt nochmal ein bisschen mehr Hintergründe dazu. Warum das so ist, klar, die Luft ist sehr trocken im Flugzeug, das wissen wir. Und das liegt hauptsächlich erstmal daran, dass es im Flugzeug Wasser zu haben immer sehr, sehr schwierig ist. Und die Luft, die in dem Flugzeug in der Klimaanlage verarbeitet wird, die ist sehr, sehr trocken, weil die Geräte sonst anfangen können zu korrodieren, also zu rosten. Ja, Rost sagt man eigentlich nur, wenn es Eisen oder Stahl ist, dann nennt man das Rost. Aber es wird ja viel Aluminium verbaut und auch andere Werkstoffe, wenig Stahl. Aber auch die können korrodieren und deshalb versucht man Feuchtigkeit zu vermeiden. Übrigens, was ich erst jetzt gelernt habe, was ich ultra interessant fand, was mir gar nicht so vorher klar geworden ist, ja, wir geben ja trotzdem sehr, sehr viel Feuchtigkeit ab als Menschen. Selbst wenn die Luft quasi 0% Feuchtigkeit hätte, was gar nicht geht, würden wir als Menschen ja welche abgeben. Ja. Und die wird da rausgesaugt mit der verbrauchten Klimaanlagenluft und landet dann im Flugzeug direkt an der Außenhaut, also von innen, aber an der Haut vom Flugzeug. Und weil die Außenhaut ja sehr, sehr kalt ist, weil da oben sind ja minus 50 Grad etwa, gefriert das da sofort. Das ist erstmal noch kein Problem. Aber das größere Problem ist, wenn du dann runtergehst und die Außenhaut wieder warm wird, tropft es da.
Aha.
Stell dir mal vor, da regnet es plötzlich von der Decke im Flugzeug. Das ist natürlich blöd, ne?
Boah, da habe ich aber auch mal, da habe ich mal eine ganz, ganz komische Erfahrung gemacht. Das spielt so ein bisschen darauf an. Und zwar war das eine neuere Maschine. Ich glaube, so eine, was ist da so das neuere? 737 oder sowas?
Nee, 737 ist recht, 787 wahrscheinlich dann eher.
Ja, oder sowas. Genau. Also auf jeden Fall keine ganz große, sondern so eine halt relativ bequeme mittlerweile so Halbstrecke. Und das so über den, oder anders, unterhalb der Ablage, wo das ganze Gepäck reinkommt, kam immer so weißer Qualm. Und ich bin ja so ein sehr aufmerksamer Passagier, der in dem Moment, wo er Dinge nicht zuordnen kann, auch ganz gerne mal sich die ein oder andere Sorge macht. Und das war mir ein bisschen suspekt, dass da halt die permanent so weißer Qualm, weißer, also war es nicht wirklich, es war nicht dick, aber so weißer Rauch aufstieg.
Kam das während des gesamten Fluges?
Ja, und irgendwann dachte ich aber noch, also so, das war kurz nach dem Start, habe ich dann gedacht, nee, jetzt frage ich da doch mal nach und habe eine Stewardess gefragt und die erklärte mir, dass das Luftfeuchtigkeit sei. Also, dass das eine Änderung in der Klimaanlage ist, die dafür sorgt, dass die Luft befeuchtet bleibt, damit es eben nicht ganz so knochentrocken wird.
Mhm. Da gibt es aber. Ja. Das heißt, die Feuchtigkeit war ein bisschen höher. Ja, ja, das ist tatsächlich in moderneren Flugzeugen, kriegt man das besser in den Griff.
Es ist aber wirklich, also natürlich vor allem als Sänger merkst du das, weil es halt die Nebenhöhlen und die Schleimhäute total austrocknet. Aber das merkt man halt auch als normaler Mensch, das Fliegen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das den Menschen grundlegend anders geht, dass man sich einfach anders fühlt dann auch so in der Nasenregion, wenn man aussteigt, wenn man darauf achtet. Aber das ist total unterschiedlich auch von Sänger zu Sänger. Also während ich zum Beispiel mit Klimaanlagen wirklich Probleme habe beim Singen, gerade wenn sie dann so richtig kalt eingestellt sind und trocken sind, habe ich zum Beispiel im Meisterkurs damals mit Peter Schreier ihn gefragt, ob ihm das auch so ging, wobei man natürlich damit einbedenken muss, dass in seiner Zeit die Klimaanlage jetzt noch nicht so wahnsinnig verbreitet war, als er da seine Höhe hatte, also seine Hochzeit, und fragte, war das für sie auch ein Problem? Und der sagte, nee, da habe ich, das hat mich nie interessiert.
Und dann, das klingt nach ihm, ja.
Dann stand ich dumm da.
Naja. Das mit dem Dampf kannte ich sonst nur aus, wenn es ganz warm ist, kann das passieren, weil aus der Klimaanlage relativ kühle Luft kommt, und wenn es im Flugzeug warm ist, dann hat die warme Luft immer eine sehr viel mehr Wasser. Die kann sehr viel mehr Wasser aufnehmen, und wenn die dann sehr kalt wird auf einmal, dann kondensiert das Wasser in der warmen Luft aus. Deshalb kennt man das manchmal am Boden, aber dass das über den gesamten Flug ist, habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt. Aber wird ja schon seinen Gang gegangen sein. Ansonsten.
Ja, wir sind ja angekommen. Ich sitze
ja
jetzt hier.
Ja, genau. ja, das ist der gleiche Grund übrigens, warum auch wir, wenn wir ausatmen in kalter Luft, das dann so aussieht, als würde man rauchen, was man als Kind immer voll cool fand. Heute finde ich es lächerlich, dass ich das cool fand.
Nee, naja. Das ist eigentlich total kindlich, ehrlich gesagt. Ich meine, ich weiß ja nicht, aber das wird ja bei dir auch so ein Ding gewesen sein, so diese Kaugummi-Zigaretten. Das war ja damals irgendwie.
Eigentlich ganz schlimm, eigentlich.
Ja, ne? Also so aus heutiger Sicht jetzt nicht so wirklich pädagogisch wertvoll, aber total. Irgendwie hat es trotzdem Spaß gemacht.
Ich fand mich damit auch ultra cool.
Ja, ich mich auch, gebe ich auch offen zu. Aber trotzdem nie Raucher gewesen. Und darauf bin ich dann wiederum aus heutiger Sicht stolz.
Ja, stolz, ich würde sagen, ist eben so.
Ja, das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich.
Naja, gut, dass man wird auch dem Gruppenzwang
in bestimmten, ja genau, dem Gruppenzwang in bestimmten Situationen auch widersteht und dann nicht drauf geht. Doch, ich finde, das sollte mal Erwähnung finden. Also zum Raucher zu werden, ist auch, da gehört auch was dazu, aber es nicht zu werden, ist auch eine Leistung. So, das nur am Rande. Wir sappeln schon wieder ganz schön lange, Werner.
Ja, wir haben vor allem heute auch tatsächlich ziemlich vieles Verschiedenes gesagt. Was mich noch interessieren würde, ist, du hast doch sicher wieder irgendeine Empfehlung vorbereitet, oder?
Aber natürlich, mein Lieber. Und zwar eigentlich eine ganz banale. Natürlich ist im Moment das Spazieren sowieso im Fokus, aber was ich explizit gerne nochmal empfehlen würde, ist Spazieren im Wald. Weil das hat irgendwie für mich immer sowas Reinigendes, also das reinigt die Seele so. Ich erzähle damit jetzt keine Neuigkeiten, aber das einfach nochmal zu empfehlen, wenn ihr das machen könnt, wenn ihr in eurer Nähe irgendwo ein Grün habt oder einen Park, dann geht doch mal dort spazieren und nicht in der Stadt, sondern versucht, oder wenn ihr vielleicht sogar wirklich einen Wald habt, dann mal im Wald spazieren zu gehen, gerade wenn man dann so ein bisschen auch den Tieren lauschen kann, die da so durch die Gegend hirschen. Na gut, die jetzt gerade nicht, aber so die anderen Tiere, die dann durch die Gegend fliegen und miteinander kommunizieren, das ist, empfinde ich als sehr reinigend und kann ich nur jedem empfehlen. Das macht sehr viel Spaß und es tut der Gesundheit mit Sicherheit auch gut.
Das kann ich nur bestätigen. Da fällt mir gerade noch was ein.
Ich
wollte noch was erzählen, nämlich als meine Frau noch, die ein paar Podcast-Folgen nachgehört hat, ist ja nochmal das mit den Kaninchen aufgekommen. Und da hat sie auch nochmal, genau, ich meine, wir haben das ja schon mal korrigiert, aber hier hat sie nochmal geschrieben, ein Hase ist ein Wildtier, er hat enorm große Löffel und lässt sich kaum in Gefangenschaft halten.
Stopp. Wir haben damit gerade den Folgentitel. Er hat enorm große Löffel, aber das ist echt zu lang. Enorm große Löffel. Wir nennen die Folge ja, okay. Enorm große Löffel.
Gut. Ich glaube, ich war gerade relativ leise. Ich sag's nochmal. Ein Hase ist ein Wildtier, er hat enorm große Löffel und lässt sich kaum in Gefangenschaft halten. Vor allem da er auch eher ein Einzelgänger ist. Daher wird er in freier Wildbahn auch bloß geschossen. Aha. Des Weiteren leben sie in Sassen. Das sind Kaninchen. Nee, andersrum. Die Hasen leben in Sassen, wohingegen Kaninchen eher eine Art Höhle, einen Bau bewohnen.
Sassen klingt auch irgendwie wie so ein Ort oben irgendwo bei Rügen.
Ja, genau. Nee, eine Sasse ist eher so eine Kuhle, die sich die Hasen bloß machen.
Ah.
Und was man sagen will, ist, glaube ich, dass man Hasen nicht halten kann, was hier geschossen bedeutet, was jetzt also das von Landwirtschaft her gesehen, kann man den auch nur in freier Wildbahn sozusagen erlegen. Was jetzt aber auch nicht weiter wichtig ist. Und dann noch, ein Kaninchen ist aus der Familie der Hasen, aber nur die Kaninchen sind tatsächlich die Vorfahren von unseren Hauskaninchen. Das heißt, der Hase ist die Überform, wenn man so will.
Aha.
Und was viele nicht wissen, ist auch, dass Kaninchen eher in Gruppen leben. Gibt es ja da auch das eine Lager, die sagt, Kaninchen niemals zusammenhalten, dann gibt es welche Kaninchen immer, wenn möglich, zusammenhalten. Und wir gehören auch zur letzteren Gruppe. Die putzen sich dann immer so niedlich.
Sehr putzig dann.
Ja, gut. Heute ist also, ja.
Heute kommt es also, besonders flach.
Ja, man muss mal Füße hochnehmen.
Ja.
Wenn man heute ein Uso bei jedem schlechten Biss getrunken hätte, dann.
Ja, aber es ist halt auch ein bisschen, ich bin halt auch ein bisschen albern drauf, muss ich sagen, ein bisschen Dr. Albern.
Das ist doch nett, ist doch nett. Wir haben auch viel gelacht heute.
Albernberg. Ich habe kleiner Musiker,
wird's am Rande nicht gesagt.
Ich habe eigentlich noch ein Thema, das besprechen wir dann aber nächste Woche. Wir sind nämlich schon wieder relativ lange. Ich habe aber gedacht, nee, das, also es ging um Ärzte und Krankschreibungen. Ich habe nämlich momentan so ein kleines Hobby. Ich gucke mir die unfassbar coole Sendung, wer weiß denn sowas, an, wenn ich gerade mal so eine Lücke habe, wo ich gerade nichts anderes mit mir anzufangen weiß. Und man lernt da wirklich extrem witzige Sachen. Unter anderem war eine Frage, ob man sich als Arzt eigentlich selber krank schreiben darf, beziehungsweise Familienmitglieder. Da können wir dann das nächste Mal noch mal drauf eingehen. Da habe ich mich recherchiert etwas, aber das machen wir jetzt als Cliffhanger hier. Und da das letzte Mal ich ja schon so ein Heinz-Erhardt-Gedicht zwischendrin eingebaut habe und ich aber noch das ein oder andere mehr habe auf Lager, dachte ich, entlasse ich uns diese Folge mal mit einem Heinz-Erhardt-Gedicht, bevor dann dein üblicher
Spruch
kommt. Was hältst du davon? Es ist auch ein Vierzeiler, den kann man sich einfach irgendwo hinters Ohr klemmen und bei zugegebener Zeit mal wieder rausholen. Merkt sich sehr leicht. Heißt nämlich, das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle. Doch manchmal endet's auch bei Strolchen in einer solchen.
Alles Gute.
Tschüss.